NDR Info. Themen des Tages.
Es sieht gut aus für die 17 Cent Tankrabatt pro Liter ab 1. Mai. Der Bundestag hat die Regel dafür mit den Stimmen von Union und SPD heute auf den Weg gebracht. Aber ist der Steuernachlass wirklich eine gute Idee? Darum geht es gleich ausführlich. Ebenso um die AfD nach der Orbán-Niederlage. Es geht um den Wahl und ob da wirklich Rettung möglich ist. Und wir fragen in Washington nach den Demokraten und anderen Trump-Gegnern. Keimt da Hoffnung auf angesichts des verfahrenen Iran-Kriegs? Die NDR-Info-Themen des Tages an diesem Donnerstag mit Sabine Rhein. Willkommen. Kann man sich daran gewöhnen, an diese hohen Spritpreise? Wer aufs Auto, wenn es ein Verbrenner ist, angewiesen ist, muss ja an der Tankstelle seit Wochen tief durchatmen. Das soll in 2 Wochen besser werden, ab 1. Mai. Dann verzichtet der Staat auf einen Teil der Steuern für Benzin und Diesel. Zu diesem Plan haben die Fraktionen von Union und SPD heute mehrheitlich Ja gesagt. Ich habe darüber mit Philipp Eckstein in Berlin gesprochen, über die Debatte im Bundestag und mit den Zweifeln an dieser Entlastung angefangen. Also, welche gibt es da?
Ja, eine ganze Menge und Abteilung Zweifel waren vor allem die Linksfraktion, die Grünen und die AfD. Da wurde vor allem von Linken und Grünen kritisiert, dass man so einen Tankrabatt, ja, wer es Ampelzeiten auch schon mal gesehen hat. Und es wurde die Sorge geäußert, dass diese Steuersenkungen dann zumindest teilweise bei den Mineralölkonzernen landen, also dass die noch mehr Gewinne machen können. Die Bundesregierung und die Fraktionen SPD, CDU, CSU haben das zurückgewiesen. Da setzt man sehr darauf, dass dieses schärfere Kartellrecht, das wurde ja vor einigen Wochen verschärft im Bundestag, gibt es ein neues Gesetz zu, dass das dann auch greift. Auch die Erwartungshaltung gegenüber der Mineralölwirtschaft war doch sehr deutlich. Also dann werde man da schon sehr, sehr genau hinschauen. Aber das waren Zweifel, die da geäußert wurde. Ansonsten, die AfD hat vor allem kritisiert, dass viel zu wenig komme und auch viel zu spät. Da fordert man vor allem, dass man die Energiesteuern breiter senkt, dass man die CO2-Bepreisung abschafft und vielleicht doch noch einen Blick nochmal auf Grüne und Linke. Da fordert man vor allem Entlastungen, die jetzt weniger auf fossile Energien setzen. Da wird der ÖPNV, also der Nahverkehr, angesprochen. Auch das 9-Euro-Ticket wird wieder gefordert. Oder aber auch Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken.
Also Union und SPD sagen, da achten wir schon drauf, dass die Mineralölkonzerne diesen Tankrabatt auch weitergeben. Wie werben sie denn für die 17 Cent?
Also sie sagen zum einen, dass es eine schnelle, unbürokratische Lösung ist, die auch deswegen gerecht sei, weil sie eben genau da ankommt, wo ja Autofahrerinnen und Autofahrern mit diesen hohen Preisen zu kämpfen haben, nämlich an der Tankstelle. Was ich ganz interessant fand, Matthias Middelberg, der CDU-Abgeordnete, der betonte aber auch nochmal:
Es ist keine volle Entlastung, es ist nur eine Unterstützung.
Also man erkennt da schon an, dass die Spritpreise deutlich stärker gestiegen sind als diese 17 Cent. Er hat dann aber auch nochmal gesagt, es sei klug, dass sich die Bundesregierung hier jetzt noch etwas zurückhalte.
Denn wir wissen nicht, ob diese Krise noch andauert und ob es weitere Verschärfungen gibt.
Also man möchte etwas tun, man möchte schnell und unbürokratisch helfen. Man hat aber schon auch gemerkt, dass es auch in den eigenen Reihen von CDU, CSU und SPD ja zumindest so leise Zweifel daran gibt, wie sinnvoll denn diese Maßnahmen tatsächlich sind.
Aber dass diese 17 Cent Rabatt kommen, daran gibt es erstmal wenig Zweifel.
Ja, diese Steuersenkung soll dann zum 1. Mai in Kraft treten. Sie ist ja dann auf 2 Monate befristet. Das heißt, im Mai und im Juni sollte es dann komplett weitergegeben werden, sollen der Liter Diesel oder der Liter Benzin um jeweils 17 Cent günstiger sein.
Wir haben ja schon kurz über die Mineralölkonzerne gesprochen und deren Gewinne. Da ist ja auch eine Übergewinnsteuer immer noch sozusagen im Gespräch. Die Konzerne profitieren ja gerade sehr offensichtlich von der Lage. Welche Chance hat die Übergewinnsteuer?
Also CDU, CSU und SPD haben ja darüber öffentlich durchaus einige Wochen gezankt. Die Einigung beim Koalitionsausschuss jetzt am Wochenende war, dass man begrüßt hat, dass die Europäische Kommission eine solche Übergewinnsteuer derzeit prüft. Dazu muss man wissen, unter anderem der Finanzminister Lars Klingbeil hatte die Kommission gebeten, diese Prüfung durchzuführen, noch gemeinsam mit einigen Amtskollegen aus anderen europäischen Staaten. Aber diese Prüfung wartet man jetzt erstmal ab. Es war aber auch heute bei der Debatte wieder Thema. Also SPD-Abgeordnete haben das wieder angesprochen. Auch Linke und Grüne fordern das. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass diese Übergewinnsteuer gerade in den Reihen von CDU und CSU nur wenige Anhänger hat.
Großes Gesprächsthema ist auch die 1.000 Euro Entlastungsprämie. Die war heute nicht in der Abstimmung, aber wie groß sind die Fragezeichen daran?
Also es hat ja jetzt doch ganz massive Kritik gegeben, unter anderem auch von Unternehmerinnen und Unternehmern, die gesagt haben, da wird Unruhe in die Betriebe gebracht. Es gab auch so ein bisschen die Kritik, da werden falsche Erwartungen geweckt, weil viele Bürgerinnen und Bürger rechnen jetzt vielleicht mit den 1.000 Euro. Es hängt dann aber letztlich davon ab, ob ihr Arbeitgeber die denn auszahlen möchte. Es hat hier gerade eine Pressekonferenz gegeben, auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Und der hat sich da zu dem Thema geäußert und gesagt:
Ich sehe die Kritik. Ich teile sie nicht. Und noch einmal, wer es nicht machen will, muss es auch nicht machen.
Ja, und Bundeskanzler Merz hat das dann sogar mehrfach wiederholt und auch nochmal gesagt:
Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Angebot.
Und da hat man durchaus so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass ja auch der Kanzler so ein wenig überrascht war, dass gerade auch von Unternehmensseite so scharfe Kritik an dieser 1.000-Euro-Prämie oder dem Plan daran geäußert wurde.
Mitten in diesem Thema ist eigentlich ja die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die war aber vom Kanzler öffentlich kritisiert worden und es schien ja so, als wenn zwischen den beiden gar nichts mehr geht. Manche haben schon von Ablösung gesprochen, aber dann ist Reiche doch von Unionspolitikern öffentlichen Schutz genommen worden, sie wurde gelobt. Wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Sie spielt ja thematisch ja nun wirklich eine wichtige Rolle.
Ja, also man hatte letzte Woche tatsächlich kurz den Eindruck, dass ihr Ministerinnenstuhl auch wackelt. Also der Kanzler hat ja mitteilen lassen oder aus seinem Umfeld verlauten lassen, dass er über ihr Verhalten befremdet sei in dieser scharfen Auseinandersetzung gerade mit der SPD. Auch Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, hat heute eine kurze Pressekonferenz in Berlin gegeben und ich habe sie da gefragt nach ihrem Verhältnis zum Bundeskanzler und das ist ihre Antwort.
Der Kanzler und ich haben ein exzellentes Verhältnis.
Klingt, als wäre dem nichts hinzuzufügen. Also Wirtschaftsministerin Reiche angeblich alles wieder im Lot zwischen ihr und dem Kanzler Philipp Eckstein war das aus Berlin. Dass diese Debatte heute im Bundestag über diese 17 Cent Tankrabatt unter Druck stand, über hohe Spiritpreise, die schlechte wirtschaftliche Lage, unklare internationale Krisenlage, das war sicht- und hörbar. Maximilian Ulrich mit Eindrücken.
Emotionslos und regungslos wie eine Salzsäule sitzt Friedrich Merz auf der Regierungsbank und hört sich aus nächster Nähe an, wie sich die Opposition an ihm abarbeitet. Kai Gottschalk von der AfD macht den Anfang.
Sie sind kein Vertreter der Marktwirtschaft mehr. Sie sind ein Vertreter der Macht, weil Sie an diesem Sessel kleben.
Dann darf die Bündnis 90 Grüne Katharina Dröge.
Ich habe mich wirklich gefragt, was ist das für eine Schnapsidee?
Gefolgt von der Linken Heidi Reicheneck.
Ein Vorschlag und der ist auch noch grottenschlecht. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Das ist Arbeitsverweigerung.
Reicheneck schafft es dann doch, dass der Kanzler kurz Emotionen zeigt. Ein Lächeln huscht ihm bei diesem Satz über das Gesicht.
Herr Merz, Sie haben auch gesagt, ich höre Ihnen zu, ne? Es tut mir echt nicht gut, aber ich mach's.
Die Debatte ist für Merz wie ein Zahnarzttermin. Unangenehm, aber es muss sein. Bis zum 1. Mai sollen der Tankrabatt von 17 Cent und die Möglichkeit einer steuerfreien Prämie von bis zu 1.000 Euro vom Chef durch den Bundestag und Bundesrat gehen. Dabei hatte Merz noch vor einer Woche gesagt, der Staat könne nicht alle Verwerfung des Weltmarkts abfedern. Und viele in der Regierung sahen das ähnlich, erinnert die aufgebrachte Grüne Katharina Dröge.
Alle von der Union haben das in den vergangenen Wochen gesagt. Frau Reiche, Herr Frey, Herr Linnemann, Sie alle haben sich zu Recht in dieser Debatte gemeldet und haben gesagt, das ist eine Maßnahme, die füllt die Kassen der Mineralölkonzerne.
Dröge spricht aus Erfahrung, denn unter der Ampel gab es schon einmal einen Tankrabatt. Er kostete in 3 Monaten fast 3 Milliarden und seine Wirkung ließ schnell nach. Das soll diesmal anders werden, beteuern die Abgeordneten Schroh, die Günzler, Esther und Wittmann für SPD und Union. Ihr Joker?
Die Verschärfung des Kartellrechts.
Und darum haben wir das Kartellrecht verschärft.
Wir haben dazu bereits das Kartellrecht verschärft. Es gibt jetzt neue Verpflichtungen, offenzulegen, wie die Preise zustande kommen, wie Preisanstiege zu rechtfertigen sind.
Und Sie haben ja einen Chef beim Bundeskartellamt, der darf jetzt mal zeigen, was er wirklich kann, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Andreas Mundt heißt der Chef des Kartellamts und der hatte noch letzte Woche gesagt, die Verfahren seiner Behörde werden Zeit brauchen. Doch Zeit hat hier keiner. Der Kanzler verlässt die Debatte zur Halbzeit. Seine Wirtschaftsministerin Katharina Reiche wirkt geschäftig, blättert in Akten, tippt auf dem Tablet, spricht mit ihren Kollegen und hört mit versteinerter Miene zu, als ihre Koalitionspartnerin Wiebke Esther von der SPD gleich zu Beginn sagt:
Wir wollen eine Übergewinnsteuer, die denjenigen einen Strich durch die Rechnung macht, die meinen, in der Krise die Menschen abzocken zu können.
Die Übergewinnsteuer. Dieser Forderung des Koalitionspartners hatte Reiche noch am Freitag eine klare Absage erteilt, zum Ärger der Sozialdemokraten. Der Streit schwelt weiter in der Koalition. Fritz Günzler von der CDU sagt auch in Richtung SPD:
Ich weiß gar nicht, wo Sie alle her wissen, dass es Übergewinne gibt.
Rund 100 Schülerinnen und Schüler auf der Besuchertribüne hören aufmerksam zu. Keiner schaut aufs Handy, im Gegensatz zu den Volksvertretern unten im Saal, die viel quatschen und auf dem Telefon rumtippen. Die Debatte verläuft inhaltlich ohne Überraschung und diszipliniert. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner muss nur einmal eingreifen, weil es zu viele Zwischenrufe gibt.
Also Entschuldigung, stopp.
Und Christian Douglas von der AfD wird sogar poetisch.
Der römische Dichter Horaz würde zu ihrer Maßnahme sagen, es kreiste der Berg und gebar eine Maus.
Mit der Maus meint er den Tankrabatt. Der geht jetzt erstmal in die Ausschüsse, bevor er nächste Woche nochmal in den Bundestag kommt.
Sind wir eigentlich die einzigen in Europa, die um Entlastungen inmitten der Krise, insbesondere durch hohe Spritpreise, streiten? Wie machen das die anderen in der EU? Sabrina Fritz aus Brüssel mit einem Überblick.
Mehr als 20 Länder in der Europäischen Union haben ihre Bürger inzwischen entlastet. Die Maßnahmen sind aber sehr unterschiedlich. In den Niederlanden beispielsweise sollen sozial schwache Haushalte, die ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen können, direkte Zuwendungen erhalten. Für Nutzfahrzeuge wie Lkw oder Kleinlaster soll die Hälfte der Kfz-Steuer entfallen und die Pendlerpauschale soll erhöht werden. Aber nicht nur Autofahrer sollen in den Niederlanden entlastet werden. Hausbesitzer können Zuschüsse für die Dämmung ihrer Häuser beantragen, um weniger Öl und Gas zu verbrauchen. Die Pläne müssen aber noch durchs Parlament. Während die Nachbarn in den Niederlanden also rund 1 Milliarde Euro in die Hand nehmen wollen, gibt Giorgia Meloni in Rom das Dreifache aus. Mit dem Geld werden energieintensive Unternehmen entlastet und die Spritpreise an der Tankstelle gedrückt. Ähnlich wie Deutschland hat Italien die Mineralölsteuer gesenkt, sogar um 25 Cent pro Liter. Spediteure sollen zusätzlich eine Steuergutschrift erhalten, damit sie die gestiegenen Transportkosten nicht auf die Produkte aufschlagen. Die Mineralölsteuer zu senken, ist für die Regierungen die schnellste und einfachste Methode, um ihre Bürger zu entlasten. Auch Griechenland und Österreich sind diesen Weg gegangen. Er funktioniert aber nur, wenn die Mineralölkonzerne diese Steuererleichterungen nicht gleich wieder draufschlagen. Viele Regierungen in Europa wollen das streng kontrollieren. Ein sehr kleines Entlastungspaket hat Frankreich geschnürt. Es enthält gerade einmal 70 Millionen Euro und soll gezielt Landwirten, Lkw-Fahrern und Fischern zugutekommen. Doch vielen Franzosen ist das nicht genug. Es gibt bereits Proteste. Sie fordern ebenfalls eine deutliche Verringerung der Mineralölsteuer. Doch das ist in Frankreich nicht drin. Paris ist hoch verschuldet. Und die europäische Schuldengrenze gilt nach wie vor. 3% vom Bruttosozialprodukt maximal. Frankreich ist bei 5%. In der Corona-Krise hat die Europäische Kommission die Schuldenregel gelockert, aber davon ist in Brüssel aktuell nicht die Rede. Stattdessen sollen Länder mehr Spielraum bei Subventionen bekommen und der Strompreis soll gesenkt werden. Denn die EU setzt auch künftig auf Wärmepumpen oder Elektroautos, die mit Strom angetrieben werden. Weitere Maßnahmen sollen beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs kommende Woche auf Zypern besprochen werden.
Soviel zum Thema die hohen Spritpreise in Deutschland und Europa. Seit der Wahl in Ungarn sind 4 Tage vergangen. Für die Rechtspopulisten in Europa und auch darüber hinaus war die Niederlage von Viktor Orbán ein Einbruch. Galt er ihnen doch als leuchtendes Beispiel dafür, wie man ein Land verändern kann, indem man Politik, Kultur, Justiz und Medien einschränkt. Weg von europäischen demokratischen Freiheitsprinzipien. AfD-Parteichefin Weidel hat Orbán immer ein Vorbild genannt. Und jetzt? Juli Kurz berichtet über eine Aktuelle Stunde des Bundestages heute zum Thema.
Die Aktuelle Stunde im Bundestag hat den Titel Ungarn nach der Wahl. Neue Chancen für Europa. Die Freude über die Abwahl des EU-kritischen Orbán im Bundestag ist groß. Nur die AfD fragt sich, Chancen? Welche Chancen? Sie nutzt die Aktuelle Stunde, um Orbán zu lobpreisen. Beatrix von Storch sagt im Bundestag, Orbán sei in der Migrationspolitik ein Fels in der Brandung gewesen.
In Ungarn endet eine Ära, und zwar eine sehr erfolgreiche.
Und der außenpolitische Sprecher der AfD, Markus Frohnmeier, ergänzt.
Und Ungarn war der einzige EU-Staat, der seine eigenen nationalen Interessen nicht blind mit ukrainischen Interessen gleichgesetzt hat.
Budapest, Ungarn, das war lange Zeit ein regelrechter Sehnsuchtsort für die neue Rechte. Der scheidende Ministerpräsident Orbán sei für rechtsradikale Populisten ein Vorbild gewesen, sagt der SPD-Abgeordnete Metin Hakverdi in der Sitzung.
Als Vorbild für diejenigen in Europa, die Europa zerstören wollen und stattdessen illiberale Regime errichten wollen, von denen wir hier wissen, dass sie uns lediglich in nationalistische und schlussendlich in die zerstörerische Vergangenheit Europas zurückführen würden. Auch für diese rechten Kräfte war das eine schwere Niederlage.
Die AfD ihrerseits versucht seit Tagen, das Thema kleinzureden. Die Abwahl Orbáns, ganz normal nach 16 Jahren. Und überhaupt sei alles sehr demokratisch abgelaufen. Und der neue Peter Magyar sei im Grunde ein Orbán-Wiedergänger, meint etwa der erste parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann.
Der ist 2024 erst ausgetreten bei Viktor Orbán. Der ist geistig völlig auf der Linie von Viktor Orbán. Migrationspolitisch, klimapolitisch, nur in der EU-Angelegenheit nicht.
Dabei unterschlägt Baumann, dass es gerade auch in puncto Wertschätzung des Rechtsstaats und der Meinungsfreiheit doch deutliche Unterschiede zu Orbán gibt. Während die einen in der AfD versuchen, die Niederlage kleinzureden, kritisiert Björn Höcke auf der Plattform X Vetternwirtschaft bei der Fidesz-Partei. Die, Zitat, Unkultur der Vorteilsnahme sei für die junge Generation wahlentscheidend gewesen. Viktor Orbán, Donald Trump, zu beiden pflegte die AfD eine enge Beziehung. Lange hat sie von der Allianz und von ihren Erfolgen profitiert. Doch jetzt, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, kehre sich das um.
Wenn man auf die setzt, die gerade die Macht haben und sagt, so wollen wir auch werden und deren Macht dann aber fällt, dann hat man ein Problem, weil die Leute sagen, ja, das scheint ja nicht zu funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, kann es ja auch keine Marke, keine Perspektive für uns sein.
Wohl auch deshalb haben sich zuletzt sowohl Alice Weidel als auch Giorgia Meloni von Donald Trump distanziert. Möglicherweise eine neue Strategie für europäische Rechtsaußenparteien, weniger auf internationale Vorbilder setzen und stattdessen einen eigenen Kurs suchen.
Wir schauen nach Washington. Noch gilt die Waffenruhe im Iran-Krieg. Und immer wieder kommen Meldungen, die nahelegen, dass die Krisendiplomatie zwischen den USA und Iran fortgesetzt wird. Fakten gibt es dazu wenige. Nur immer mal wieder eine Drohung von amerikanischer Seite, die Teheran zum Einlenken am Verhandlungstisch zwingen soll. An der Straße von Hormuz geht fast nichts. Für die Weltwirtschaft ist die unklare Perspektive natürlich Gift. Und in den USA wachsen womöglich die Zweifel auch in der Trump-Gefolgschaft daran, dass dieser Krieg eine gute Idee war. Das müsste doch eigentlich auf die Aussichten für die Demokraten einzahlen. In einem halben Jahr sind die so wichtigen Zwischenwahlen. Aus Washington ist uns jetzt unsere Korrespondentin Kerstin Klein zugeschaltet. Kann man sagen, wie sehr die verfahrene Lage am Golf den Demokraten gerade nützt?
Also sie haben zumindest da endlich ein Thema, mit dem sie punkten können. Dieser Krieg ist extrem unbeliebt. Von Anfang an war eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner dagegen. Und ja, Trump versucht das als Erfolg zu verkaufen, aber das klappt nicht so richtig. Also es gibt eine neue Umfrage und da sagen nur 25% der Menschen, dass dieser Krieg ein strategischer Erfolg war. 42% sagen, das war eine Niederlage. Also das ist ein Thema, das den Republikanern gefährlich werden könnte. Und ich glaube, auch deshalb versucht Trump da gerade so viel Zuversicht zu verbreiten. Gestern hat er ja wieder gesagt, der Krieg ist fast vorbei. Aber das sagt er eben seit Wochen. Und ja, wir haben jetzt April, im Herbst sind Wahlen und ab dem Sommer beginnt der Wahlkampf. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein, auf das die Demokraten da massiv setzen werden.
Nun gehen gerade die Demokraten Kriegsminister Hexeth scharf an, haben 6 Artikel für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hexeth eingebracht. Ist das Teil einer Strategie bis zu den Midterms?
Ja, schon, aber das ist im Prinzip eher Symbolik. Also dieses Amtsenthebungsverfahren hat eigentlich keine Chance auf Erfolg. Aber diese Symbolik ist ja auch wichtig, den Druck zu machen, das Thema hochzuhalten. Zum einen eben dieses, weil der Krieg an sich unbeliebt ist. Die Amerikaner wollen keine Forever Wars, also keine Kriege ohne Ende. Damit hat Trump ja ironischerweise die letzte Wahl unter anderem auch gewonnen. Und jetzt kann sich das Thema gegen ihn drehen. Und zum anderen werden sie natürlich das Thema hohe Benzinpreise, hohe Energiepreise hochhalten. Das war das Hauptproblem. Thema, mit dem Donald Trump vor 4 Jahren gewonnen hat. Und jetzt versucht er gerade, dieses Thema wegzudiskutieren. Aber so richtig gelingt ihm das nicht, weil jeder spürt es ja an der Tankstelle, dass eben die Preise deutlich gestiegen sind.
Eben, genau. Man merkt es jeden Tag. Welche Rolle spielen also explizit bei den Trump-Anhängern denn die gestiegenen Spritpreise, die Inflation? Ertragen sie das still und hoffen, dass es bald zu Ende ist?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also Trumps treueste Anhänger, die bleiben bei ihm, egal was. Das ist fast schon so ein Personenkult. Die gehen im Prinzip alles mit, weil Donald Trump aus deren Sicht eben auch nicht Unrecht haben kann. Aber um Wahlen zu gewinnen, da braucht man eben nicht nur diese Hardcore-Anhänger, sondern man braucht eine breitere Koalition, man braucht die Mitte und da bröckelt's. Also es gibt ein auch konservatives Institut, was gerade Zahlen erhoben hat und die sagen eben, Donald Trump verliert die jungen Wähler, die Schwarzen, die Latino-Wähler, die Unabhängigen, also die, mit denen er 2024 die Wahl gewonnen hat. Da kollabiert's alles wegen des Iran-Kriegs. Und ja, bei der letzten Wahl war das entscheidende Thema die Wirtschaft. Jetzt könnte sich das gegen ihn wenden. Er versucht da so ein bisschen gegen anzugehen. Also er ist jetzt gerade heute auch wieder auf Werbetour, tritt später in Las Vegas auf, um seine Wirtschaftspolitik da zu loben. Also gerade diesen Punkt No tax on tips, also keine Steuern auf Trinkgelder. Aber was immer die Menschen dadurch mehr im Portemonnaie haben werden, das wird eben durch die hohen Benzinpreise gerade aufgefressen. Und ja, Donald Trump verspricht, das ist nur ein kurzfristiger Schmerz, die Preise gehen bald wieder runter. Aber wenn das eben nur ein Versprechen bleibt und nicht bis zu den Wahlen tatsächlich von der Wirklichkeit auch gedeckt wird, dann ist das sicher was, was seinen Republikanern schaden wird.
Hast du schon gesagt, es ist noch lange hin bis Anfang November zu den Midterms. Muss sich Trump Sorgen machen wegen eines wachsenden Unmuts bei den Republikanern und natürlich bei MAGA?
Also den Unmut bei MAGA darf man, glaube ich, nicht überschätzen. Also es gibt prominente Moderatoren, Podcaster wie zum Beispiel Tucker Carlson oder Joe Rogan oder Megyn Kelly, die kritisieren den Krieg. Und das ist quasi so eine Art MAGA-Elite. Und die positionieren sich da, glaube ich, schon für so eine Zeit nach Trump. Also nach dem Motto, wir sind noch mehr MAGA als das Original, als Donald Trump selber. Aber seine Basis, die steht weiter doch mehrheitlich hinter ihm. Die meisten Amerikaner lehnen diesen Krieg ab. Aber bei den MAGA-Anhängern sind immer noch rund 90%, die sagen, das ist schon alles richtig. Auch seine Partei steht hinter ihm. Also da gab es gerade jetzt gestern wieder eine Abstimmung im US-Senat mit dem Ziel, die Macht des Präsidenten mit Blick auf den Krieg einzuschränken, weil eigentlich ist das Parlament da ja auch zuständig. Zum vierten Mal wurde darüber abgestimmt. Zum vierten Mal ist das gescheitert, weil die Republikaner immer noch mit Donald Trump stimmen. Nur die Frage ist, Donald Trumps Anhänger, die verzeihen ihm vieles. Die Frage ist, wie lange und vor allen Dingen, wie lange halten auch die Abgeordneten und die Senatoren da noch zu Donald Trump? Weil Donald Trump steht ja selber gar nicht zur Wahl. Aber die Abgeordneten müssen antreten. Ein Teil der Senatoren muss antreten. Und für die kann dieses ganze Wirtschaftsthema durchaus gefährlich werden. Von daher kann diese Nibelungentreue innerhalb der Partei durchaus kippen, je näher die Wahlen rücken und je länger dieser Krieg noch dauert.
Kerstin Klein war das live aus Washington. Vielen Dank. Ja, wir hatten eine überraschende Meldung gestern aus Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um den Wal. Der sterbende Wal vor Pöhl mit seiner sichtbar kranken Haut, der kaum noch eine Bewegung zeigt. Er soll doch noch gerettet werden. Seit Wochen machen selbsternannte Walretterinnen und Retter vor Ort Druck, attackieren Behörden und Fachleute. Dann haben Unternehmer gestern Geld auf für eine spektakuläre Rettungsaktion auf den Tisch gelegt. Und Umweltminister Backhaus hat sein Okay gegeben. Heute früh sollte es losgehen, aber es hat gedauert. Sophie Jung dazu von der Insel Pöhl.
Die Rettungsaktion für den gestrandeten Wal vor der Insel Pöhl hat sich heute deutlich verzögert. Eigentlich sollte der Einsatz bereits am frühen Morgen beginnen, doch vor Ort passierte zunächst stundenlang nichts. Kritik daran kommt von Unternehmerin Karin Walter-Mommert, die selbst Teil der Initiative ist. Laut Walter-Mommert trägt Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus die Verantwortung für die Verspätung.
Letztendlich ist es so, dass wir eben schon gestern Zeit verloren haben. Wir wollten heute, wie gesagt, um 6 Uhr beginnen. Dann hieß es 8 Uhr, wobei ich mich auch da wieder frage, warum jede Stunde kann Lebenszeit im langen Sinne für den Wal bedeuten. Ich hoffe, dass die geplanten Aktionen leider eben jetzt schon ein paar Stunden verzögert vornehmen können.
Erst gegen Mittag machten sich Taucher auf den Weg, um den Wal für die Rettung vorzubereiten. Inzwischen wurden auch ein Kran und Pontons geliefert. Der geplante Ablauf ist technisch anspruchsvoll. Zunächst müssen Taucher Schlick vom Körper des Wals entfernen. Mithilfe von Luftkissen soll das Tier anschließend angehoben werden. In einem nächsten Schritt soll der Wal auf eine Plane gelegt werden, die zwischen 2 Pontons gespannt ist. Schlepper sollen diese Konstruktion dann aus der Wismarbucht herausziehen. Die Verantwortung für die Durchführung liegt laut Umweltminister Backhaus vollständig bei der privaten Initiative. Backhaus rechtfertigt die plötzliche Wende im Geschehen um den Wal.
Also ich habe mich nicht umgekehrt. Ich bin kein Wendehals, wenn ich das nochmal sagen darf, sondern ich habe immer gesagt, ich habe selber dieses Gutachten in Auftrag gegeben und ich habe auch von der Weltwahlkommission den Hinweis bekommen, lasst diesen Wal in Ruhe. Diktatur. Er ist krank, er ist auch schwer krank. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder gesagt, minimalinvasiv, das steht im Übrigen auch in dem Gutachten drin, kann gemacht werden. Wir haben im Übrigen auch minimalinvasiv ihn zweimal in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich von den Sandbänken runterbekommen.
Teils gibt es Kritik von Experten. Sowohl das Meeresmuseum Stralsund als auch das Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung wurden nicht in den Plan mit einbezogen. Genauso wenig wie Thilo Mark, der Meeresschutzexperte bei Greenpeace.
Es ist so, dass zum Beispiel in Großbritannien Luftkissen eingesetzt werden, um gestrandete Enten bzw. Zwergwale wieder schwimmfähig zu machen, wieder ins tiefere Wasser zu bringen. Aber da sprechen wir über Wale von 2 bis maximal 4 Tonnen. Hier haben wir es mit 10 bis 12 Tonnen zu tun. Und ich kenne dieses Konzept nicht. Ich habe es nicht gesehen.
Thilo Mark ordnet die große Debatte um den Wal auch grundsätzlich ein.
Diese plötzliche Kehrtwende ist ja das Ergebnis von wirklich viel Energie, die offensichtlich vorhanden ist, um diesem Tier zu helfen. Und was ich all denen, die diese Energie jetzt aufwenden, mitgeben möchte, ist, dass seit dieser Wal in Deutschland unterwegs ist, sind Zehntausende von Delfinen und Walen weltweit in den Netzen der Fischerei gestorben. Und es ist nichts passiert.
Er fordert deshalb, die Aufmerksamkeit stärker auf den Schutz der Meere insgesamt zu lenken.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages. Sie können sie nachhören in unserer NDR-Info-App oder als Podcast abonnieren in der ARD-Sounds-App.